Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Das ist Stadt, Land, Was. Ich bin Domescu und darf heute unsere mittlerweile 26. Folge erzählen. In unserem Podcast schicken Nicole und ich uns mit der Stadt-Land-Fluss-Methode durch die ganze Welt, um dort spannende und skurrile Geschichten zu suchen, die wir uns alle zwei Wochen hier im Podcast erzählen. Und da ich sie schon erwähnt habe, darf ich sie jetzt auch gern einmal begrüßen. Hallo Nicole.
Hallo.
Bist du bereit für eine neue Folge Stadt-Land-Was?
Auf jeden Fall.
Sehr gut. Du hast mir nämlich am Ende deiner letzten Folge den Buchstaben E ausgelost. Und bevor wir aber zu dieser neuen Geschichte kommen, habe ich noch zwei Dinge. Eine betrifft unsere Zuhörenden, denn wenn ihr, liebe Zuhörende, uns gerne hört, dann wäre es super lieb, wenn ihr uns auch dort, wo ihr uns hört, bewerten würdet. Und zwar am besten mit 5 Sternen. 5 Sterne ist, finde ich, eine sehr runde Sache. Und die zweite Sache, die betrifft natürlich dich, Nicole. Du darfst unseren Zuhörenden und auch mir, falls ich es vergessen habe, gern noch einmal erzählen, worüber ging denn deine letzte Geschichte vor 2 Wochen?
Die letzte Geschichte handelte von einer Kunsthandelgeschichte, die sich in New York abgespielt hat.
New York, eine großartige Stadt mit dem Buchstaben N. Heute, wie gesagt, mit dem Buchstaben E. Und ich bin gespannt, ob du darauf kommst, welche Stadt es sein wird. Ich kann schon mal sagen, du hast schon mal eine Geschichte zum Buchstaben E erzählt aus Essen. Essen ist es nicht, das heißt, eine Sache kannst du streichen, mal gucken, ob es dir das Raten erleichtert.
Essen hätte ich dann auch tatsächlich deswegen nicht geraten. Mein erster Tipp ist Edinburgh in Schottland.
Guter Tipp, weil wir auch schon gemeinsam da gewesen sind, aber Edinburgh ist es nicht.
Dann ist mein zweiter Tipp Emskirchen.
Habe ich noch nie gehört.
Was?
Oder? Wo liegt denn das?
Ich muss kurz googeln, ob es das wirklich gibt oder ob ich mir das ausgedacht habe. Das ist in Bayern.
Ah, hätte ich vielleicht doch von hören können, aber ist mir wohl nicht in Erinnerung geblieben. Ist es dementsprechend auch nicht. Was ist dein dritter Tipp?
Elsass-Lothringen.
Oh, dazu könnte man, glaube ich, auch wunderschöne Geschichten erzählen, aber auch das ist es nicht geworden. Vielleicht guckst du dir mal Foto 1 und 2 an und vielleicht hilft dir das auf die Sprünge, vielleicht auch nicht. Möglicherweise aber schon.
Also Foto 1... Oh, war ich da schon mal? Also das...
Was siehst du denn erstmal?
Ich sehe eine, aus der Vogelperspektive, eine Altstadt, würde ich jetzt mal sagen. Das könnte durchaus eine deutsche Stadt sein. Da sehe ich eine große Kirche, vermutlich irgendwie einen Dom. Und direkt daneben auch noch ein anderes Gebäude, was auch aussieht wie eine Kirche. Vielleicht gehört das auch zusammen. Und davor ist dann so ein weißes, langes Gebäude, was eher wie so ein Wohnhaus aussieht. Und mein erster Gedanke war, das sieht irgendwie ein bisschen aus wie in Aachen, aber Aachen kann es ja nicht sein, weil das fängt ja nicht mit E an.
Das ist korrekt. Ja, vielleicht hilft Foto 2 noch ein bisschen mehr dann.
Auf, oh, da waren wir da schon mal?
Nee.
Also, okay.
Also nicht, dass ich wüsste, dass du da gewesen wärst, das können wir gleich nochmal klären.
Okay, ich glaube, es könnte wahrscheinlich so jede mittelgroße deutsche Stadt mit einer Vergangenheit sein, denn auf Bild 2 sieht man so Fachwerkhäuser, die alle etwas erhöht stehen, so als hätte der Ort mit Hochwasser zu tun. Ich glaube, unter dem Einhaus fließt auch tatsächlich ein Fluss.
Genau,
drunter.
Tatsächlich ist das eine Brücke. Also die Häuser stehen auf einer Brücke. Die Brücke besteht quasi nur aus diesen Häusern.
Ah ja, okay. Ja gut. Ja, und das sieht auf jeden Fall ganz urig aus. Es sieht aus, als würde man sich da als Teenager zu Tode langweilen, aber als würde man da als Touristin sehr gerne langspazieren und wie ein Ort, an dem meine Mutter, liebe Grüße gehen raus, extrem viele Fotos machen würde.
Das kann schon sein. Und dem entnehme ich aber, du weißt jetzt nicht, um welche Stadt sich das handelt.
Nee, also es kommt mir sehr bekannt vor, aber ich glaube einfach nur, weil es viele solcher Orte gibt, die eine ähnliche Architektur haben.
Okay, die beiden Bilder, die ich dir und natürlich auch all unseren Zuhörenden auf Instagram jetzt gerade gezeigt habe, zeigen die tatsächlich sehr schöne Altstadt und ich kann kaum glauben, was ich jetzt sage, von Thüringens Landeshauptstadt Erfurt.
Ach krass. Ja, du hast Erfurt ja eigentlich immer sehr.
Ja, genau. Also du warst, soweit ich weiß, noch nicht in Erfurt. Nee. Und du hast es schon anklingen lassen. Ich habe als jemand, der in Jena aufgewachsen und auch Fußballfan ist, eine, sagen wir, besondere Beziehung zur Stadt Erfurt. und das würde ich gern einmal allen, die jetzt nicht aus der Gegend kommen, erklären. In Thüringen gibt es nämlich eigentlich nur zwei ernstzunehmende Fußballvereine. Den FC Carl Zeiss Jena, der vor allem zu DDR-Zeiten große Erfolge feierte, und den FC Rot-Weiß Erfurt, der damals wie heute immer etwas im Schatten der Jenaer stand. Und diese Rivalität hat sich bei vielen Menschen in beiden Städten ein bisschen zu sehr eingebrannt und seinerzeit sicherlich auch in mein jugendliches Herz. Und das werde ich heute aber natürlich, wo es vielleicht überhaupt noch da ist, ich glaube, vieles davon habe ich inzwischen noch abgelegt, aber ich werde es unterdrücken, weil es darum heute nicht geht.
Sehr löblich.
Und dementsprechend erzähle ich dir jetzt erstmal ein paar ganz nüchterne Fakten zur Stadt Erfurt, die nichts mit Fußball zu tun haben. Erstmals urkundlich erwähnt wird die Stadt im Jahr 742 und schon früh gibt es eine enge Bindung an das Bistum Mainz, dem die Stadt seit dem 10. Jahrhundert auch unterstellt war. Im Jahr 1803 fiel die Stadt zunächst an Preußen, dann an Napoleon und später wieder an Preußen und so richtig zu Thüringen gehört Erfurt eigentlich erst seit 1945.
Ach krass.
Und auch deshalb hadern so viele oder einige Jenenser und Jenaer auch damit, dass Erfurt heute Landeshauptstadt ist.
Ja, okay, das verstehe ich.
Bekannt ist Erfurt trotzdem für so einige Dinge, etwa den Dom, den du auf dem ersten Foto gesehen hast, oder eben die Krämerbrücke auf Bild 2. Außerdem recht bekannt ist das Hotel Erfurter Hof direkt am Hauptbahnhof. Hier fand 1970 das erste Gipfeltreffen zwischen BRD-Kanzler Willy Brandt und DDR-Ministerratschef Willi Stoff statt. Die begeisterte Bevölkerung forderte damals mit Sprechchören Willy Brandt ans Fenster und der westdeutsche Bundeskanzler kam der Bitte nach und der Satz Willy Brandt ans Fenster ziert immer noch das Hotel, das steht oben drauf.
Okay, ja, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das finde, aber...
Naja, das ist halt so das Größte, was diese Stadt oder dieses Hotel jemals erlebt hat offenbar und...
Ja, aber es ist ja dann noch absurder, dass wirklich Erfurt die Landeshauptstadt ist, weil ja Weimar eine deutlich... bedeutsamere oder zumindest längere Geschichte irgendwie hat.
Aber auch kleiner war, ne? Aber ja. Also man hat sich halt für Erfurt entschieden. Naja. In Erfurt steht auch der Thüringer Landtag dementsprechend. Und dort wurde auch so einiges an Geschichte geschrieben. Mit Bodo Ramelow wurde dort erstmals ein Politiker der Linken zum Ministerpräsidenten gewählt. Aber auch die AfD hat dort erstmals eine Ministerpräsidentinnenwahl maßgeblich beeinflusst, als sie den FDP-Politiker Thomas Kemmerich ins Amt gehoben hatte. Nach Druck aus Berlin ist er dann etwas widerwillig zurückgetreten und hat, glaube ich, bis heute nicht verstanden, was das Problem daran war. Naja. Im Zuge des Anschlusses der DDR an Westdeutschland wurde Erfurt nicht nur wieder Landeshauptstadt, was sie schon mal zwischen, glaube ich, 48 und 49 war, sondern auch Sitz des Landesarbeitsgerichts, das zuvor im hessischen Kassel gesessen hatte. Und noch eine bekannte Institution nennt Erfurt seit 1997 seine Heimat. Hast du eine Idee, welche?
Eine bekannte Institution.
Ja, also es ist sehr weit gefasst, damit ich dir jetzt nicht irgendwie einen zu großen Tipp gebe, aber was Bekanntes, was du auf jeden Fall kennst, sitzt seit 97 auch in Erfurt.
Ich habe gar keine Ahnung.
Dann scroll mal zu Bild 3 runter.
Ah, da wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ich dachte jetzt irgendwelche Menschenrechtsorganisationen
ja,
oder so.
Ja, ich habe es halt sehr weit gefasst. Ja.
Es ist Kika, der Kinderkanal von ARD und ZDF.
Genau, der Kika. Hast du den... Früher auch geschaut.
Ja, natürlich.
Was hast du denn da so geschaut? Was waren deine liebsten Kika-Programme?
Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch immer viel Kika und viel Super RTL geguckt und ich glaube, ich vermische das so ein bisschen, was wo lief. Art Attack habe ich immer geschaut, aber es kann sein, dass es auf Super RTL lief.
Was ist das?
Das ist so ein sehr hyperaktiver Typ, der immer irgendwelche Sachen bastelt oder malt und dann halt eben zeigt, wie das geht.
Also wenn unsere Zuhörenden wissen, ob das auf Kika oder Super RTL lief, sagt uns gern Bescheid. Ich habe von dieser Sendung noch nie in meinem Leben gehört.
Ja, ansonsten fällt mir jetzt so auf die Schnelle gar nichts so wirklich ein. Aber ich habe auf jeden Fall viel geguckt. Obwohl, ich glaube hier so Schloss Einstein und sowas, lief das da nicht auch?
Schloss Einstein ist eine der größten Kika-Eigenproduktionen.
Ah ja, genau. Das habe ich auf jeden Fall auch geguckt.
Und ich habe auf jeden Fall so eine Zeichentrickserie mit einer schwimmenden Insel geschaut. Ich weiß nicht genau, also die ist irgendwie so losgebrochen und die haben dann, glaube ich, ihre Heimat gesucht. Ich weiß es nicht so genau.
Ja, das kommt mir ganz dunkel bekannt vor.
Und tatsächlich gibt es aber auch noch was ich vor allem auch später immer noch recht gerne geschaut habe.
Lass mich raten, Bernd das Brot.
Genau, das kultigste Wirklich? Brot der Welt, würde ich fast sagen. Und natürlich darfst du dir von Bernd das Brot auch nochmal ein Foto angucken, damit jeder weiß, wie Bernd das Brot aussieht.
Gibt es den eigentlich noch? Ist er noch aktiv? Ist er noch im Business?
Bernd das Brot ist sowas von im Business. Ach, krass. Das kann ich dir sagen. Bernd das Brot ist mega im Business. Und wo wir jetzt gerade schon drüber reden, wie ist denn deine Beziehung zu Bernd dem Brot?
Ich fand den immer ganz ulkig. Der ist ja, also den macht ja aus, dass der immer sehr schlecht gelaunt war und auf nichts Bock hatte. Und ich muss sagen, je älter ich werde, desto mehr kann ich mich mit ihm identifizieren. Das stimmt natürlich nicht. Aber ja, der war halt, der war so ein Charakter, ne? Und der hat viel zu große Hände für seinen Brotleibkörper und vor allem auch keine Arme, er hat nur Hände. Und seine Füße sind halt so Brötchen quasi. Aber er hat auch keine Beine, also die Füße sind auch direkt an seinem Körper befestigt. Und das war, glaube ich, auch so ein Handicap für ihn, dass er halt zwar schon beweglich war, aber dann doch immer recht eingeschränkt.
Und jetzt so deine Beziehung zu dem Brot? Also du hast ja gesagt, kultig irgendwie, aber hast du es gern geschaut?
Also ich hätte jetzt, glaube ich, nicht extra dafür eingeschaltet, aber es lief ja irgendwie gefühlt sehr oft. Und ich glaube, das war doch auch irgendwie immer so das Letzte, was lief, bevor dann Fernsehen vorbei war. Bevor das in die Nacht, in das Nachtflimmern überging. Und deswegen habe ich, denke ich, schon recht viel davon gesehen, aber jetzt glaube ich nicht so, dass ich unbedingt Bernd das Brot sehen wollte.
Okay. Ich hoffe, es stört dich jetzt nicht, dass wir jetzt nur die nächsten 25 Minuten trotzdem über Bernd das Brot reden.
Nein, überhaupt nicht.
Sehr gut. Denn ich hole dich jetzt erstmal ab und auch alle anderen, die vielleicht auch gar nicht so viel Bernd das Brot geschaut haben wie du und erst recht nicht so viel wie ich. Bernd das Brot ist eine Erfindung des deutschen Komikers Tommy Krabbeis. In einer Pizzeria fertigte er vor vielen, vielen Jahren die erste Skizze des missmutig dreinschauenden Kastenbrotes als neues Maskottchen für den Kika an. Später versuchte er eine etwas andere Legende zu verbreiten, und zwar, dass Bernd eigentlich als Teil einer Werbekampagne für eine Bäckereikette gedacht war, die Kampagne aber floppte und Bernd daher zum Geldverdienen zum Kika musste, weswegen er immer so deprimiert dreinschaute.
Eine schöne Backstory.
Finde ich auch. Erstmals im Kika zu sehen, war Bernd das Brot als Testkandidat der Sendung Tolle Sachen. Tolle Sachen war so eine vermeintliche Dauerwerbesendung, bei der Briegel der Busch immer irgendwelche Sachen erfunden hat, Chili das Schaf als Moderatorin und hyperaktive Verkäuferin fungierte und Bernd das Brot jedes Mal dieses gefährliche, weirde Produkt testen musste.
Oh, ich weiß nicht, ob ich das Format kenne, aber ich kenne auf jeden Fall noch die Person. Waren die auch nachher mit Bernd das Brot?
Die waren auch später noch mit Bernd das Brot dabei. Und Bernd das Brot fand das Ganze immer nicht so gut, was er mit Mist kommentierte.
Ja? Doch, ich glaube, das habe ich auch gesehen.
Ich glaube nämlich, ich habe es auch gesehen. Das ist sehr dunkel. Ja? Es blieb aber natürlich nicht die letzte Sendung mit Bernd dem Brot, denn er und auch seine beiden Kollegen waren sehr, sehr beliebt. Und so gab es schnell das neue Format Chili TV. Darin erlebten die drei Figuren verschiedenste Abenteuer und parodierten darin auch zahlreiche Filme und Serien wie etwa Harry Potter oder Star Trek oder Gruselfilme an sich. Und spätestens dadurch, dass das ja auch von Erwachsenen gemacht war und so parodistisch dann auch aufgestellt war, zog das mürrische Kastenbrot auch ein immer erwachseneres Publikum an. Und dieser Effekt verstärkte sich noch einmal mit der Kika-Nachtschleife. Weißt du, was das ist?
Nee, aber doch, das ist auch wahrscheinlich, dass dann nachts kein Programm lief und dann war doch immer nur Bernd das Brot, der gesagt hat, hier, jetzt ist irgendwie Schlafenszeit oder so. Und dann war der dann nicht einfach immer dauerhaft irgendwie abgebildet oder so?
Nee, noch ein bisschen anders, aber du hast es ja schon ungefähr gemerkt. Also kurz vor Sendeschluss lief immer so ein kleines Programm, wo Bernd so ein bisschen, glaube ich, einen Song gesungen hat. Über sich, Bernd das Brot und dann immer so ein paar Slapstick-Dinge eingespielt wurden und dann war Schluss. Und dann begann ab Anfang 2003 die Kika-Nachtschleife. Das heißt, die ganze Nacht wurde durchgängig Bernd das Brot gesendet. Zunächst waren es Ausschnitte aus einzelnen Chili-TV-Folgen, aber ab Juli 2003 lief die erstmals direkt für diese Nachtschleife gedrehte Sendung Bernd in Hell. Bis zum Jahr 2008 lief diese Nachtschleife, danach gab es noch viele andere. Aktuell läuft eine, die heißt Astrobrot. Bei Bernd in Hell ging es darum, dass das Brot eben durch einen technischen Defekt im Fernsehbild gefangen ist. Und da er diesem Martyrium nicht entfliehen konnte, wenn er links durch den Bildschirm rausgelaufen ist, kam er rechts wieder rein und so weiter und so fort, forderte er, weil es für ihn die einzige Lösung war, die Zuschauer dauerhaft auf, den Fernseher abzuschalten. Und dieses, dass er da steht, verzweifelt ist und sagt, schaltet ab, schaltet ab, schaltet ab, ist eigentlich auch das Motiv aller folgenden Nachtschleifen. Mitte der 2000er Jahre ist Bernd das Brot also längst nicht nur bei Kindern beliebt, sondern hat auch erwachsene Fans, läuft die ganze Nacht, ist eigentlich das größte Maskottchen, das der Kika so hat. Und so wurde Bernd das Brot im Sommer 2007 auch ins Erfurter Stadtbild integriert. Und wie das aussah, darfst du und dürft ihr euch auf dem nächsten Foto angucken.
Wow, das sieht extrem gruselig aus.
Was ja, siehst du?
Ich sehe eine Statue von Bernd das Brot, die auch tatsächlich eingefärbt ist. Also die ist jetzt nicht nur irgendwie steinfarben. Die ist, glaube ich, recht groß. Und seine Augen sehen echt ein bisschen gruselig aus, weil die sehr starren und er auch krasse Augenringe hat. Und das wäre, glaube ich, ein Typ, dem will man da nicht unbedingt nachts alleine begegnen.
Genau, was du da siehst, das ist eben die große Bernd das Brot-Figur in Erfurt. Und Bernd ist auch nicht die einzige Figur vom Kika, die da so eine Figur bekommen hat. Also es gibt viele Kika-Figuren, die, wie zum Beispiel das Sandmännchen, die im Erfurter Stadtbild auftauchen.
Gibt es Selfies von dir mit Sandmännchen und oder Brot?
Leider nicht, nein.
Schade.
Aber ich kann natürlich ein bisschen Input zur Figur geben. Also die Bernd das Brot-Figur ist 2 Meter groß und 125 Kilogramm schwer.
Wow.
Und sie war und ist natürlich auch ein beliebtes Fotomotiv für Menschen, die die Stadt Erfurt besuchten. Doch zwischen dem 21. Januar und dem 1. Februar des Jahres 2009 konnte niemand ein Foto mit der Kika-Kultfigur machen. Hast du eine Ahnung, warum?
Weil der beschmiert wurde mit irgendwas und dann entfernt wurde, um gereinigt zu werden oder verhüllt wurde oder so.
Nee, Bernd das Brot ist einfach über Nacht verschwunden.
Oh, doch, ich erinnere mich ganz dunkel.
Du erinnerst
dich, das war
dich
doch auch irgendwie dann in den Medien halt irgendwie, dass der verschwunden ist.
Genau. Wie gut erinnerst du dich an diese Episode aus dem Leben von Bernd dem Brot?
Also, nicht besonders gut. Ich glaube, er wurde... Also irgendwie habe ich so im Kopf, dass er nicht geklaut wurde, sondern dass das eine Kampagne war, dass der absichtlich halt, also dass so getan wurde, als wäre er geklaut worden oder als wäre er auf Reisen oder so und das gehörte aber zu einer Kampagne.
Wir gucken uns das tatsächlich in den folgenden Minuten an.
Sehr gut.
Wir schreiben also den 21. Januar im Jahr 2009. Du bist noch zur Schule gegangen. Ich habe ein halbes Jahr studiert in Jena, in der etwas schöneren Stadt, ein paar Kilometer weiter. Und nachdem den ersten Menschen dann in Erfurt aufgefallen war, dass die große Bernd das Brot-Figur verschwunden war, dauerte es eben nicht lange, bis Stadt und Sender sich einig waren, das Brot muss entführt worden sein, weder die Stadt hatte damit zu tun, noch der Sender. Die Kampagne können wir jetzt also schon mal ausschließen.
Ich finde es aber auch schön, dass er nicht geklaut wurde, sondern entführt.
Er ist ja eine Person, ne? Die bekannteste Person Erfurts. Und die zweitbekannteste Person Erfurts, Oberbürgermeister Andreas Bausenwein von der SPD, erklärte dann in einer öffentlichen Mitteilung, dass bereits Anzeige erstattet worden sei. Zunächst einmal gegen Unbekannt. Und das blieb auch so, obwohl relativ schnell klar wurde, auf wen genau der Täterkreis eingeschränkt werden konnte. Denn es tauchten bald Bekennerschreiben und ein Bekennervideo auf. Und man weiß ja schon, wer vielleicht unter anderem so üblicherweise Bekennerschreiben schreibt. Wer könnte denn dieses Bekennerschreiben und das Video aufgenommen haben?
Woher weiß man das denn?
Naja, es gibt jetzt nicht so viele Kreise, die immer Bekennerschreiben schreiben.
Naja, Terroristen.
Ja gut, so weit würde ich jetzt nicht gehen tatsächlich.
Dann das Sandmännchen.
Na, nicht ganz. Also das Schreiben und das Video verwiesen schon sehr, sehr eindeutig, weil sie sich auch darin zu erkennen geben, auf die örtliche linke Hausbesetzerszene.
Ah.
Und die Hausbesetzerszene war im Osten Deutschlands natürlich recht aktiv. Schließlich standen hier auch knapp 20 Jahre nach der Wende noch zahlreiche Gebäude unbenutzt leer. Und diese wurden dann eben teilweise aus Protest gegen teuren Wohnraum, aber teilweise auch mit anderen politischen Begründungen besetzt. Und in dem Video, das leider nur wenige Tage auf YouTube zugänglich war und recht schnell aber wieder gelöscht wurde und deshalb auch von mir nicht wirklich angesehen werden konnte, solidarisierte sich Bernd das Brot mit der Hausbesetzerszene und gegen eine neue Verordnung der Stadt Erfurt. Und laut dieser Verordnung nämlich sollte künftig das Herumlungern in der Innenstadt verboten werden. Also auch dort vor dem Rathaus, wo Bernd das Brot seinen Sitz hatte.
Ich finde, das ist wirklich eine geniale Idee von der linken Hausbesetzerszene.
In dem Bekennervideo ist die vermeintliche Geisel zu sehen, wie sie vor einer grünen Plane steht. Wie auf einer Pressekonferenz steht sie hinter einem Tisch, der mit einer gelben Tischdecke geschmückt ist. Dann ertönt eine Stimme. Die Geisel, so sieht es aus, nimmt Bezug auf die Verordnung der Stadt Erfurt, betont, bei den BesetzerInnen Zuflucht gefunden zu haben und erklärt die Solidarität mit der Szene. Ganz besonders mit den BesetzerInnen eines ganz bestimmten Areals, dem Gelände der seit Jahren leerstehenden Topf- und Söhnewerke. Und auch von diesen Werken darfst du dir jetzt ein Foto anschauen.
Ja, das sieht nach einem besetzten Gebäude aus, ne? Das ist abgesperrt, nicht mehr überall Fenster drin und viel Graffiti.
Ja. Genau, das ist auch tatsächlich dann genau dieses Gebäude. Hast du denn schon mal von der Firma Topf und Söhne gehört?
Nicht so, dass es irgendeinen Eindruck bei mir hinterlassen hätte.
Okay, das heißt, wir tauchen wie immer, wenn wir eine Geschichte aus dem deutschsprachigen Raum erzählen, die möglicherweise etwas in die Vergangenheit abgeht, jetzt in einen kleinen Exkurs ab, der etwas düsterer ist als die Gesamtgeschichte.
Ich vermute, es gibt eine Nazi-Vergangenheit.
Oh ja, die gibt es. Topf und Söhne ist ein Ofenhersteller, der 1878 in Erfurt gegründet wurde. Und nachdem die Deutschen die Nationalsozialisten in Regierungsverantwortung gebracht und diese dann wiederum in Windeseile den Rechtsstaat abgebaut hatten, erweiterte das Unternehmen zunächst seine Produktion um Kriegsgüter. Dennoch geriet das Unternehmen nachgewiesenerweise in finanzielle Schwierigkeiten und entschied sich dann 1941 für eine noch engere Zusammenarbeit mit den Nazis und wurde somit zum Hauptlieferanten für die Krematoriumsöfen für die Konzentrationslager Auschwitz, Buchenwald, Gusen und Dachau und zudem lieferte man auch noch Komponenten für die Gaskammern in Auschwitz.
Ja, das habe ich mir schon gedacht, als du meintest, dass die Öfen hergestellt haben.
Das Unternehmen wurde dann nach der Niederlage Deutschlands im Zweiten Weltkrieg enteignet, lebte bis zum Ende der DDR als volkseigener Betrieb. Das hast du ja schon mal in deiner Berlin-Folge erklärt, was das ist, weiter. Und dann noch bis 1994 als GmbH. Und danach ging das Unternehmen dann pleite und das Firmengelände wurde stillgelegt und blieb zunächst verlassen zurück. Im gleichen Jahr stellten die Erben der Firma Topf, obwohl ihnen da schon nachgewiesen wurde, dass ihre Firma spezielle Öfen extra für die Vernichtungslager entworfen hatte und gebaut hatte, einen Restitutionsantrag. Sie wollten also das Firmengelände und die Unternehmensvilla zurückhaben.
Ja, da fehlen mir echt die Worte. Ich habe gerade erst ein Buch gelesen, wo es um Zwangsarbeitende aus der Ukraine ging, die halt dann für die Zwangsarbeit nach Deutschland geholt wurden. Und da ging es um eine andere Firma, aber auch mit so einer ähnlichen Story. Und es ist einfach, puh, also ja, da fehlen mir die Worte für diese Dreistigkeit und dieses Nicht-Einsehen-Wollen von Verantwortung und Schuld.
Das Gute ist, diese Dreistigkeit wurde tatsächlich auch nicht belohnt. Es gab sogar viel Empörung für diese unverschämte Forderung und auch keine Restitution.
Sehr gut.
Dafür entbrannte aber natürlich eine Diskussion darüber, was überhaupt mit diesem riesigen Gelände passieren sollte. KulturwissenschaftlerInnen forderten einen Gedenkort und die Stadt Erfurt wollte das Werk lieber abreißen, um Neues zu schaffen, weil das auch relativ zentral lag oder liegt. Und hier kommen dann auch wieder die HausbesetzerInnen aus dem linken politischen Spektrum ins Spiel. Die hat nämlich ein gesteigertes Interesse daran, das Werk als Erinnerungsort zu erhalten. Und so begann im Jahr 2001 die Besetzung des Geländes. In der Spitze lebten rund 30 Personen dauerhaft auf dem Gelände, teilweise in den verfallenen Gebäuden, teilweise aber auch in dort aufgestellten Bauwagen. Und vor Ort boten die BesetzerInnen eben Infoveranstaltungen und Führungen durch das Werksgelände an, bei denen sie über die Geschichte des Unternehmens und dessen Verwicklung in den Nationalsozialismus aufklärten. Und ganz nebenbei schufen sie dort auch noch Konzert-, Party- und Proberäume, ein Lesecafé, einen Umsonstladen, ein Kino, Werkstätten, einen Sportraum und eine Küche für alle. Da weiß ich leider nicht genau, was das bedeutet, aber wahrscheinlich, dass alle dorthin kommen und kochen oder sich bekochen lassen konnten.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut.
Genau, und weil das Ganze insgesamt auch relativ friedlich und problemlos lief, duldete die Stadt Erfurt das auch viele Jahre lang bis zum Jahr 2007. Da wurde das Gelände von der Domizil Hausbau GmbH gekauft und naja, die verstärkte nun ihre Bemühungen, die Hausbesetzer vom Gelände zu kommen. Und so erreichte die Hausbesetzer am 8. Januar 2009 ein Schreiben, wonach sie das Gelände räumen sollten. Und zwar zum 21. Januar 2009, dem Tag, an dem Bernd das Brot verschwand.
Ja, finde ich gut, dass Bernd das Brot sich da solidarisch gezeigt hat.
Ne, muss man sagen. Also Bernd das Brot scheint ein stabiler Typ zu sein oder hat er ein Stockholm-Syndrom. Wir wissen das nicht zu diesem Zeitpunkt. Ne? Wir können nur mutmaßen.
Ja.
Die Polizei hingegen müsste ja eigentlich mit Bekennerschreiben und dem Wissen, dass da eigentlich die Räumung anstehen sollte, ja, relativ leichtes Spiel gehabt haben, um Bernd wieder zurück an seinen angestammten Platz zu bringen. Eigentlich müssten sie ja gewusst haben, wo sich das Brot aufhält. Aber so einfach war es dann auch wieder nicht, denn es war gar nicht so leicht, wie es sich darstellt. Denn laut einem Bericht des MDR aus der damaligen Zeit bestritten die HausbesetzerInnen, an der Entführung des beliebten Kastenbrots beteiligt gewesen zu sein. Die Figur sei ihrer Aussage nach nicht auf dem Topf- und Söhne-Gelände und sie selbst vermuteten, dass es eher Sympathisanten oder Trittbrettfahrer oder andere Hausbesetzer, die einfach was Gutes für die BesetzerInnen auf dem Topf- und Söhne-Gelände tun wollten, hinter der Entführung stecken.
Ah, okay.
Beim Kika, der jetzt nun schon ein paar Tage ohne seine beliebte Figur war, war man selbstverständlich nicht glücklich darüber, dass es nun einen kleinen Krimi-Fall mit NS-Bezug rund um dieses Brot gab. Und erst recht nicht, weil es halt Presse national und international berichteten.
Verstehe ich gar nicht, weil das ja echt eine gute Presse ist. Also ich weiß jetzt nicht, wie sehr die Presse ansonsten daran interessiert gewesen wäre, mal wieder über Bernd das Brot zu berichten.
Naja, der damalige Programmgeschäftsführer des Kika, Steffen Kottkamp, erklärte damals, und jetzt zitiere ich, und ich versuche dabei nicht zu lachen, Bernd will nicht entführt werden. Er findet Entführungen Mist, ganz besonders, wenn es seine eigene ist. Alles, was er will, ist wieder an seinen Platz zurück. So ist es nun mal. Wenn überhaupt, dann gehört Bernd den Kika-Zuschauern und die wollen ihn auf alle Fälle zurück.
Woher weiß er das denn, dass Bernd nicht entführt werden will?
Ja, wahrscheinlich hat er einen engen Draht grundsätzlich zu Bernd. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Doch alles Bitten half nicht so richtig was. Die Bernd-Entführer gaben nicht allzu schnell klein bei. Schließlich hatten sie in ihrem ersten Bekennerschreiben schon erklärt, das mürrische Kastenbrot würde zu gegebener Zeit zurückkehren, an seinen angestammten Platz. Und diese Zeit kam aber auch tatsächlich. Wie lange, glaubst du, war Bernd weg? Ah, ich hab's schon gesagt. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, dass man ihn zwischen dem 21. Januar und 1. Februar nicht fotografieren konnte.
Ja, stimmt.
Ja, 10 Tage. Herzlichen Glückwunsch. Naja, also Bernd war auf jeden Fall bis zum 1. Februar 2009 weg und tauchte dann auf ja fast schon mysteriöse Weise wieder auf. Und zwar nicht in Erfurt, sondern in Nora. Das ist ein kleiner Ort im Landkreis Weimarer Land. Eine Gruppe des Vereins Flugplatz Nora war gerade in alten Kasernengebäuden, die für den Abriss bestimmt waren, unterwegs, um nach ihrer Aussage Zeitzeichen zu dokumentieren. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Vielleicht irgendwelche Dinge, die noch dokumentiert werden sollten, bevor das Gebäude abgerissen wird. Ich weiß es nicht.
Klingt ominös.
Ja, und jedenfalls stießen sie im Keller eines dieser Gebäude auf Bernd.
Ach krass.
Und ich stelle mir das halt wirklich krass vor, weil das ist ja irgendwie so eine 2 Meter große Figur. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wie die Bernd da gefunden haben, ob der von einer Plane abgedeckt war oder ob der da einfach
mitten im Raum stand,
gechillt hat, in einem großen Brotkasten gesteckt hat. Ich weiß es nicht. Das ist leider nicht überliefert, aber sie alarmierten auf jeden Fall die Polizei. Und die Polizei rückte natürlich auch an und machte sich vor Ort erstmal ein Bild. Dabei wurde die 2 Meter große Figur auch vermessen und genau begutachtet. Ein Sprecher der Polizei erklärte, wir wollten sicher gehen, dass es nicht ein Doppelgänger ist. Und nach der Begutachtung erklärte der Sprecher weiter, Kriminalisten sind bei ihm. Er ist es definitiv und er ist unverletzt. Und so wurde dann das beliebte Kastenbrot geborgen. Und von dieser Bergung darfst du dir dann auch noch ein Foto anschauen. Alle anderen können sich dieses Foto auch im Internet anschauen. Ich kann das Foto allerdings leider nicht in den Post packen, weil ich die Rechte dafür nicht habe. Aber ich werde einen Link in den Post packen und dann könnt ihr euch das dort anschauen.
Ja, es ist herrlich. Man sieht 6 PolizistInnen, die gemeinsam Bernd das Brot aus diesem Gebäude da raustragen. Und ja, Bernd das Brot sieht nicht so glücklich darüber aus. Was auch noch ganz schön ist, ist, dass man im Hintergrund auf diesem abrissbereiten Haus sieht, dass da irgend so ein Police-Spruch steht. Man sieht den nicht in Gänze.
Ich bin mir relativ sicher, dass da Fuck the Police steht, wenn du am Anfang stimmt, das F ja. Und am Ende das HE siehst.
Ja. Ja, vielleicht hat Bernd das daran geschrieben und er wollte gar nicht gerettet werden.
Ja, also man muss auch sagen, dadurch, dass Bernd ja zumindest auf diesem Bild, aber ja, man muss auch sagen, meistens so grimmig reinschaut, sieht es irgendwie aus, als würde er schon aus einer, keine Ahnung, Klimablockade weggetragen werden. Seine Füße sind auch noch so an den Sockel irgendwie geklebt.
Er ist ein Klimakleber.
Er ist ein Klimakleber und wird da einfach aus dieser Kaserne rausgetragen und guckt natürlich entsprechend unglücklich.
Ja.
Also,
ich muss aber sagen, ich finde es sehr herrlich, dass alle, also sowohl da der Kika-Chef als auch die Polizei und auch die Presse mitgemacht haben und alle Bernd seine Gefühle und Emotionen zugestanden haben.
Das ist für mich auch das Schönste an diesem Fall, weil ich halt, naja, ich habe nirgendwo von einem Diebstahl gelesen. Ich habe wirklich in keinem Medium, oder ich habe es überlesen, weil ich es nicht wollte, aber ich habe auf jeden Fall immer von einer Entführung, nie von einem Diebstahl gelesen. Und ich finde das schön, weil das heißt, dass Bernd zumindest in irgendeiner Form sehr krass in die Popkultur schon eingezogen ist.
Ja. Aber was mich jetzt natürlich noch interessiert, das erzählst du bestimmt gleich eh nochmal, was ist aus dem Gebäude auf dem ehemaligen Fabrikgelände von Topf und Söhne geworden? Hat es was gebracht, dass Bernd entführt wurde?
Das hat leider nichts gebracht. Es hat den BesetzerInnen nur einen gewissen Aufschub gegeben. Denn nach einer weiteren Klage des Eigentümers und einem verlorenen Prozess der HausbesetzerInnen wurde das Gelände tatsächlich am 16. April 2009 mit einem Großeinsatz der Polizei geräumt. Der Einsatz kostete aufgrund des riesigen Aufgebots rund 1,2 Millionen Euro.
Lass mich raten, die hat nicht der neue Eigentümer bezahlt, die haben die Steuerzahler bezahlt.
Die haben wir alle bezahlt, genau, vor allem ich, der damals ja auch in Thüringen ein bisschen Steuern gezahlt hat, weil ich ja damals noch Studierender war. Jedenfalls wurde dieser Einsatz, der auch völlig überflüssig, unnötig und over the top war, auch später noch in einem Untersuchungsausschuss behandelt. Immerhin, da haben die Leute sich gedacht, das war Quatsch und haben das immer noch mal zur Sprache gebracht. Sofort nach der Räumung wurde dann mit dem Abbruch fast aller Gebäude begonnen. Nur ein ehemaliges Verwaltungsgebäude wurde verschont und dort eröffnete zwei Jahre später der Erinnerungsort Topf und Söhne.
Na, immerhin.
Hier gibt es eine Dauerausstellung über die, ich zitiere, Ofenbauer von Auschwitz, auch immer wechselnde Wander- und Sonderausstellungen zu verschiedenen Themen. Und ich will dieser Baufirma und der Stadt Erfurt jetzt nicht so nahe treten, aber ich bin mir relativ sicher, dass ohne diese lange Diskussion, die ja auch so lange geführt wurde, weil es eben so eine lange Besetzung gab, dieser Erinnerungsort vielleicht nicht geschaffen worden wäre. Und deshalb würde ich mich dann einfach schon mal hier bei Bernd und den HausbesetzerInnen bedanken, dass wir jetzt diesen Erinnerungsort haben.
Weißt du, was da jetzt stattdessen heute steht? Also da, wo das Fabrikgelände war?
Ja, hauptsächlich hat dort der Einzelhandel Einzug erhalten. Und zwar ein Baumarkt, ein Supermarkt für Tierbedarf, ein Gartencenter. Ich glaube, eine Berufsschule ist da aber auch noch. Vielleicht ein paar Wohnungen. Es gibt da so ein paar Neubauten, von denen ich nicht weiß, von Google Maps, ob die auf dem Gelände oder einfach daneben standen. Aber ja, man kann da geil shoppen.
Ja, okay, aber immerhin keine Bürogebäude oder irgendwelche total überteuerten Eigentumswohnung.
Aber die Wohnungen können, die da am Rand stehen, können safe auch überteuerte Eigentumswohnungen sein, weiß ich aber nicht.
Ja. Naja, wer braucht schon Kulturräume, die sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen?
Ich würde sagen, niemand.
Auf jeden Fall nicht Erfurt.
Und Berlin, wenn man das so die letzten Jahre anschaut.
Ja, Berlin erst recht nicht.
Erst recht nicht. Nee, Berlin und Kultur hat noch nie zusammengehört. Gut, ich hoffe, ich konnte dich mit meiner Geschichte zu Erfurt ein bisschen unterhalten.
Auf jeden Fall. Es war eine sehr schöne Geschichte. Vielen Dank. Auch, dass ich nochmal mit Bernd das Brot in Kontakt treten konnte. Ich hatte ihn über die Jahre ein bisschen aus den Augen verloren, aber ich bin froh, dass er wohlauf ist, dass er einen kleinen Ausflug in die linke HausbesetzerInnen-Szene durchlebt hat, eine wilde Jugend hatte sozusagen und ja, hoffentlich in Würde altert.
Und wenn wir mal nach Erfurt fahren, was machen wir da alles?
Da machen wir auf jeden Fall ein Foto mit Bernd das Brot und mit dem Sandmännchen auch. Ich habe mir früher immer die Augen zugehalten, wenn das Sandmännchen kam, weil ich nicht Sand in die Augen bekommen wollte.
Ich glaube, das haben alle gemacht.
Ah, okay.
Ich würde vorschlagen, wir gucken uns die Krämerbrücke an. Wir laufen über die Krämerbrücke, schauen uns den Dom an, machen ein Foto mit Bernd dem Brot und dann kaufen wir bei Fressnapf, da wo das ehemalige besetzte Haus war, noch ein Spielzeug für unsere Katze.
Das klingt hervorragend.
Sehr gut. Da würde ich sagen, es war mir eine Freude, dir die Geschichte zu erzählen und natürlich auch allen unseren Zuhörenden. Und bevor wir hier aufhören, losen wir dir natürlich noch einen Buchstaben aus.
Oh ja.
Ich sag A, du sagst Stopp.
Alles klar.
A.
Stopp.
C.
Oh wow.
Das war schnell.
Ja.
Du wolltest den
ja.
Oder wolltest du B?
Nee, ich wollte tatsächlich schon C oder D, weil A hatten wir jetzt ja schon zweimal.
Stimmt.
B hatten wir mindestens einmal.
Ja.
Nee, zweimal. Ich hatte ja schon Berlin und Brasov.
Stimmt.
Also es wäre jetzt knapp gewesen, fast hätte ich wieder B erwischt, aber mit C bin ich sehr glücklich.
Sehr gut. Ich denke schon mal darüber nach, was ich in zwei Wochen raten werde. Und du schreibst uns eine schöne Folge. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns bald.
Bis dann.